Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Dorothee Holz herzlich willkommen. In Brüssel spielt an diesem Tag die Musik. Es geht um wichtige Entscheidungen für die Industrie, für die Landwirte und natürlich auch für die Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union. Es geht um Vorschläge für ein mögliches Aus vom Verbrenner aus. Darüber sprechen wir gleich auch mit der Wirtschaftsweisen Monika Schnitzer. Es geht um das Lieferkettengesetz, um bezahlbare Wohnungen und um ein Handelsabkommen, das eigentlich diese Woche schon in trockenen Tüchern sein soll, nach 25 Jahren Verhandlungen. Das Mercosur-Abkommen. Aber kommt es auch dazu? Welche Auswirkungen die Zollpolitik des amerikanischen Präsidenten Donald Trump hat, das wird sich erst nächstes Jahr zeigen. Auf jeden Fall treffen die Zölle die europäische, vor allem die deutsche Exportwirtschaft hart. Umgekehrt sollte es doch im Interesse aller sein, wenn man ein Handelsabkommen abschließt, bei dem die meisten gegenseitigen Zölle wegfallen. Die Rede ist vom geplanten Abkommen mit Argentinien, Brasilien, Uruguay und Paraguay. Frankreich hat seinen Widerstand dagegen heute aber nochmal bekräftigt. Und damit gehen wir an die Börse zu Samir Ibrahim. Herr Ibrahim, wie sieht man das Mercosur-Abkommen bzw. ein mögliches Scheitern an den Finanzmärkten?
Naja, man wartet hier da drauf, hat aber inzwischen schon relativ viel Geduld im Gepäck. Sie haben es ja gerade gesagt, 25 Jahre wurde da nun schon verhandelt. Es dürfte ja nun auch für die Unternehmen, die mit Lateinamerika im weitesten Sinne handeln, nicht sofort Auswirkungen haben, denn es würde sich ja erstmal nichts ändern an dem Zustand, den man in den letzten 25 Jahren schon gesehen hat. Aber die Bundesregierung, die hat es ja heute auch schon gesagt, ein Stück weit hängt auch die Glaubwürdigkeit der EU an diesem Abkommen. Also warum nicht? Und das wollen wir besprechen mit David Kohl, er ist der Chefvolkswirt der Bank Julius Baer. Herr Kohl, Widerstand gab es ja nicht nur von Frankreich, auch Italien müsste man wohl noch umstimmen, so hieß es heute jedenfalls aus Straßburg. Was ist so schwer daran, diesem Abkommen zuzustimmen?
Ja, für Frankreich ist es wohl etwas klarer. Da ist natürlich die politische Situation, die ist angespannt. Wir wissen, dass es keine Mehrheit, dass die Mehrheitsverhältnisse unklar sind. Und da sind es natürlich insbesondere die landwirtschaftlichen Produzenten, die hier ein Problem haben. Dort sieht die Bilanz eben aus, da kommen günstigere Güter aus Lateinamerika. Und die Industrie, für die das ein Positives wäre, die kann sich da eben in diesem politischen Klima nicht durchsetzen. Ganz ähnlich ist es eigentlich in Italien. Auch hier für die Industrie wäre das ein Bonus, eine wirklich gute Entwicklung nach vorne hin. Aber auch hier die populistische Seite eben von der landwirtschaftlichen Produktion, da hapert es eben. Und das sind wirklich dann politische Entscheidungen, die hier getroffen oder eben nicht getroffen werden.
Man hat ja für die Landwirte nochmal extra Schutzklauseln eingezogen. Trotzdem heute, Sie haben es ja schon angedeutet, auch wieder Proteste in Frankreich. Ist das für Sie tatsächlich vorstellbar, dass ein Abkommen mit Lateinamerika für die gesamte Europäische Union am Ende an den Bauern in Frankreich scheitert?
Naja, das wird ja schon 25 Jahre verhandelt, also ein Vierteljahrhundert. Scheitern vielleicht nicht. Es ist genau das, was ins Spiel gebracht wird, nochmal es hinaus zu zögern und da längere Übergangsfristen zu bringen. Man scheint hier wirklich von der politischen Seite den Bauern sehr stark entgegengekommen zu sein. Aber es ist eben nicht genug. Und natürlich, die Dinge sprechen für sich. Günstigere Produkte, viele Produkte sind dort günstiger. Und dann immer die Angst, dass sie eben günstiger sind, weil man sich eben nicht an die Richtlinien hält, die in der EU gelten. Das ist das große politische Argument. Ich glaube, Bestand hat das eigentlich nicht.
Jetzt heißt es aus Berlin und Brüssel übereinstimmend, eigentlich ist dieses Abkommen gerade in der aktuellen Zeit zu wichtig. Nicht nur wirtschaftlich, sondern auch geopolitisch, auch diplomatisch. Wie bedeutsam ist Mercosur für uns?
Also von der geopolitischen Situation wirklich kann man das gar nicht überschätzen. Das ist richtig. Wir haben dieses Jahr schließen wir eben mit diesem Handelsdisput ab, der dann wirklich so ausgegangen ist, dass nur die USA hier Handelsschranken eingezogen haben. Alle anderen Länder haben sich bemüht, wirklich Handelsschranken zu lockern oder eben keine Gegenmaßnahmen einzuführen oder nicht große Gegenmaßnahmen einzuführen. Und das sollte die Richtung sein, dass man sagt, der Rest der Welt, also wirklich außerhalb der USA, bekennt sich hier weiterhin zum Freihandel nicht aufgrund von politischen Dingen, sondern weil es eben dem Wohlstand aller dient.
Ja, eine Entscheidung ist jetzt gerade schon im Europäischen Parlament gefallen, das Lieferkettengesetz quasi wie erwartet wurde abgeschwächt. Für Sie eine richtige Entscheidung, ist das sinnvoll?
Ja, beim Lieferkettengesetz muss man vielleicht sagen, dass man dort regulatorisch etwas über das Ziel hinausgeschossen ist oder man kann vielleicht auch das etwas weglassen. Es ist wirklich ein regulatorischer Aufwand, ein juristischer Aufwand, problematisch für kleinere Unternehmen, die eben nicht komplett die Durchgriffsrechte haben, wirklich auf der ganzen Welt zu schauen, welche Dinge dort eingehalten werden oder welche nicht. Da ist man wirklich zu weit gegangen und man sieht es ja, dass viele Unternehmen eben unter dieser regulatorischen Last und dazu gehört auch das Lieferkettengesetz leiden und dann nicht das machen, dass sie wirklich compliant sind mit diesem Gesetz, also diese Gesetze einhalten, sondern einfach sagen, wir handeln eben nicht mehr mit Ländern, wo wir das tatsächlich nicht überblicken können, wo wir die Lieferketten nicht überblicken können. Und da wirkt es wirklich kontraproduktiv, weil eben dann andere damit handeln, die nicht diesen Lieferkettengesetzen unterworfen sind.
Tja, David Kohl, Chefvolkswirt des Bankhauses Julius Bär, herzlichen Dank.
Danke auch hier aus Köln, Herr Ibrahim. Dann schauen wir noch auf den Aktienmarkt. Was bestimmt den Handel heute?
Ja, Konjunkturdaten, die diese Woche ja noch kommen. Vor allen Dingen auch die Arbeitsmarktdaten aus den USA. Da wartet man so ein bisschen drauf. Und der DAX entsprechend auch im Minus jetzt, weil auch die US-Börsen signalisieren, dass sie leichter starten werden. Aktueller Stand also 24.148 Punkte. Das sind 0,3% weniger als gestern Abend.
Dieser Tage sind die Nachrichten von der deutschen Konjunktur die guten Nachrichten, muss man sagen, rar. Aber heute gibt es gleich zwei positive Überraschungen. Der ZEW-Index ist gestiegen und die Baubranche, die lässt aufhorchen.
Ja, die befragten Börsenprofis sind etwas zuversichtlicher, als man vorher gedacht hat im Vorfeld. Entschuldigung, war mit einem Rückgang gerechnet worden. Wermutstropfen allerdings, die Unternehmensstimmung im Euroraum, die ist zeitgleich gesunken. Vom Bau gibt es in der Tat ein Lebenszeichen. Die aktuelle Lage nehmen die Unternehmen als besser wahr. Aber hier kippt das IFO-Institut gleich wieder Wasser in den Wein. Bauprojekte werden aktuell aufgeschoben, heißt es da, oder ganz abgesagt. Und eine echte Erholung sei weiterhin nicht in Sicht.
Also noch nicht ganz so positiv wie erhofft, aber immerhin ein Schritt vielleicht in die richtige Richtung. Wir werden gleich noch ausführlich über das geplante Aus vom Verbrenner ausreden. Gibt es auffällige Bewegungen bei Autoaktien?
Nein, die Aktien von BMW beispielsweise leicht im Minus, Mercedes und VW klar im Plus, aber das ist eher eine Gegenreaktion zu den Verlusten, die beide Aktien gestern hatten.
Dann machen wir einen Sprung in die USA, nämlich US-Börsenhändler, die müssen zukünftig wohl länger arbeiten und Sie kennen den Grund.
Naja, das, was die Nasdaq sagt, das Interesse an US-Aktien, wie wir gesehen haben, aktuell besonders groß, gerade bei Nvidia, Amazon oder Apple, alle an der Nasdaq gelistet. Internationale Anleger würden sich das wünschen wohl, dass sie da länger handeln können, um davon zu profitieren und profitieren könnte, wenn der Handel an der Nasdaq läuft, die Nasdaq eben selbst.
Dann noch Euro, Anleihen und Gold.
Ja, der Euro stabil bei $1,1757, die Umlaufrendite unverändert bei 2,78% und der Goldpreis gesunken auf 4.284 US-Dollar je Feinunze.
Danke an Samir Ibrahim live von der Frankfurter Börse. Ja, bei der Formulierung muss man ganz gut aufpassen. Ab 2035 sollten in der EU eigentlich keine Verbrenner mehr neu zugelassen werden. Man spricht vom sogenannten Verbrenner aus. Aber jetzt steht wohl eine Revision an. Es geht um das mögliche Aus vom Verbrenner aus. Schon seit Tagen kursieren diverse Vorschläge, aber erst heute Nachmittag wird die Öffentlichkeit informiert. Moritz Küpper ist für uns in Brüssel. Herr Küpper, Sie haben sich natürlich schon umgehört, was bisher auf dem Tisch liegt. Sieht das nach einer radikalen Abkehr vom Verbrenner aus?
Also formal auf dem Tisch der Öffentlichkeit, da liegt noch nichts. In Straßburg, da sitzen gerade die Mitglieder der EU-Kommission zusammen, tagen das sogenannte College, in dem werden ja dann die Pakete beschlossen, die vorgelegt werden von der EU-Kommission, und das sogenannte Automotive Package, also Automotive Action Plan, in dem es eben um womögliche Revision über eine Bearbeitung des, Sie haben es ja detailliert beschrieben, Verbrenner aus ab 2035 geht. Das könnte da drinstehen, da deutet auch eigentlich alles oder sehr viel zumindest darauf hin, ab etwa 15.30 Uhr, also in etwa knapp zwei Stunden, soll das Ganze der Öffentlichkeit ja dann präsentiert werden. Aber was man so bisher liest, das wäre dann schon eine sehr dicke Überraschung, wenn eben das strikte Aus ab 2035 nicht irgendwie angepackt oder aufgeweicht wird.
Also wir gehen jetzt mal davon aus, dass es so ist. Welche Vorschläge, ich habe schon erwähnt, kursieren denn? Was kann man da konkret lesen, hören?
Naja, es gibt diese öffentliche Aussage von Manfred Weber, dem EVP-Partei- und Fraktionschef im Europäischen Parlament. Der ist ja auch Parteichef von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Und er hat ja Ende vergangener Woche schon bekannt getan, dass das Verbrenner oder das Aus vom Verbrenner aus beschlossen ist. Statt wie bisher um 100%, also komplett, soll der CO2-Ausstoß der Neuwagenflotte im Jahr 2035 nur noch 90% gegenüber dem Referenzjahr 2021 betragen, also reduziert werden. Auch nach 2040 soll es ebenfalls kein 100%-Ziel beim CO2-Ausstoß geben. Das Handelsblatt berichtet zudem von strengen Bedingungen für diese Öffnung. Konkret soll es für diese und andere Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren zusätzliche Ausgleichsmöglichkeiten dann außerhalb des Fahrbetriebs geben. Da werden dann feste Quoten für Kompensationswege diskutiert, also der Einsatz von klimaneutralen Kraftstoffen wie eben Biokraftstoffe oder E-Fuels, auch der verstärkte Einsatz von grünem Stahl dann in der Fahrzeugproduktion selbst, auch die Zulassung von Plug-in-Hybriden oder sogenannten Range-Extender, also Fahrhilfen, elektrische Fahrhilfen, kleine Zusatzmotoren für die Reichweitensteigerung, auch das wird diskutiert.
Von den Vorschlägen bis zu einer Verabschiedung, da ist aber ein ganz weiter Weg. Wie sieht dieser Prozess, ja, kurz zusammengefasst aus?
Ja. Es gibt wie bei anderen Vorschlägen auch dann den normalen Gesetzgebungsprozess auf der europäischen Ebene. Dann sind die anderen Institutionen gefragt, also das Europäische Parlament. Da dürfte es, soweit man das prognostizieren kann, denke ich, eher eine Zustimmung geben. Aber auch der Rat ist dann gefragt, also die Mitgliedsländer. Dafür ist ja Deutschland, hat sich da stark eingesetzt, auch in der Person von Friedrich Merz, Tschechien, Italien, Polen, Slowakei. Auch ebenfalls Länder, die das Ganze bevorzugen, also das Aus vom Verbrenner aus befürworten. Dagegen Spanien, skandinavischen Länder. Auch da wird dann also noch gerungen werden müssen, nachdem heute dann die Vorstellung erfolgt.
Es wird noch viel gerungen. Danke an Moritz Köpper live aus Brüssel. Ja, noch weiß man also nicht, wie genau die Abkehr vom Verbrenner aus aussehen wird, aber es läuft wohl darauf hinaus, dass Autos mit fossilen Brennstoffen noch länger zugelassen werden. Die Industrie gewinne damit mehr Zeit, könnte länger Autos verkaufen, die eine höhere Marge versprechen. Doch ist das so? Wäre das tatsächlich ein Gewinn für die europäische, vor allem die deutsche Autoindustrie? Darüber habe ich vor der Sendung mit der Wirtschaftsweisen Monika Schnitzer gesprochen. Frau Schnitzer, hat die EU mit dem Verbrenner aus einen Fehler gemacht und hat damit die europäische, vor allem die deutsche Autoindustrie hoffnungslos überfordert?
Nein, das ist überhaupt nicht der Fall. Denn die EU hat ja an der Stelle vor allen Dingen das Signal gesetzt, es geht Richtung Elektromobilität. Und es ist klar, um das zu erreichen, müssen alle an einem Strang ziehen. Das heißt, die Hersteller müssen die passenden Autos produzieren. Es muss die Ladeinfrastruktur aufgebaut werden. Und die Kunden und Kundinnen müssen sich darauf einstellen. Das alles sollte passieren, ist zum großen Teil auch passiert, noch nicht ausreichend. Gerade bei der Ladeinfrastruktur fehlt es noch. Und deswegen sind die Menschen zurzeit noch etwas zurückhaltend. Ja, und das bedeutet auch, es war noch nicht so erfolgreich. Aber das Signal war ganz richtig und wichtig.
Das Signal war richtig, sagen Sie, aber die Leute beißen einfach noch nicht an. Das ist doch eigentlich das Problem, dass bei den Autokäuferinnen und Käufern das Signal noch nicht angekommen ist.
Nein, die Autos sind bisher einfach zu teuer. Man hat bisher sehr stark auf die hochpreisigen Modelle gesetzt und die sind ja auch unterstützt worden. Man denkt nur an die Unterstützung von Autos, die als Firmenwagen gekauft werden. Was man aber eben nicht gemacht hat, ist sehr niedrigpreisige Modelle anzubieten, sodass auch wirklich im Stadtverkehr die kleinen Autos damit unterwegs sein können. Man hat vor allen Dingen auch nicht dafür gesorgt, dass die Ladeinfrastruktur so gut und günstig ist, dass die Menschen überall und preiswert und überschaubar laden können. Das haben andere Länder sehr viel besser hingekriegt, skandinavische Länder. Und gerade in China sehen wir, was für ein Erfolgsmodell Elektroautos sind. Die machen dort inzwischen die Hälfte aller Neuzulassungen aus.
Das ist in der Vergangenheit passiert, also große und massive Versäumnisse von Seiten der Politik und von Seiten der Autohersteller. Das Problem ist aber, dass die Autoindustrie in Deutschland oder vor allem in Deutschland gerade in einer richtig schweren Krise steckt. Die Autozulieferer entlassen en masse hochqualifizierte Beschäftigte, stellen nicht ein und das wird sich noch weiter verschärfen. Auch verschärfend durch das Verbrenner aus.
Und die Zulieferer werden natürlich Arbeitsplätze abbauen, aber das war immer klar, weil um ein Elektroauto zu bauen, braucht man nicht so viele Beschäftigte wie bei einem Verbrennerauto. Eigentlich ein Produktivitätsgewinn, den wir nutzen sollten. Was man eben versäumt hat, ist, sich rechtzeitig nach alternativen Geschäftsmodellen umzuschauen. Wir brauchen ja Menschen, wir brauchen die Fachkräfte, die jetzt hier möglicherweise ihren Arbeitsplatz verlieren in anderen Branchen. Denken wir nur mal an die Rüstungsindustrie, die momentan aufbauen will. Also wir haben ja eigentlich nicht das Problem, dass wir am Ende Massenarbeitslosigkeit bekommen werden, weil wir die Menschen nicht mehr brauchen. Wir brauchen sie nur, wir brauchen sie aber eben in anderen Bereichen. Insofern also tut man sich da momentan, glaube ich, keinen Gefallen, indem man sagt, jetzt halten wir die Entwicklung noch mal ein bisschen auf. Denn die anderen, die sehen doch links und rechts an uns vorbei. Und wir laufen einfach Gefahr, dass wir uns selbst überflüssig machen, indem wir weiterhin auf die alte Technologie setzen, statt massiv jetzt voranzuschreiten, um dafür zu sorgen, dass wir mit Elektromobilität auch Geld verdienen können. Und vielleicht sogar einen Schritt weiter dann auch gehen, indem wir sagen, jetzt gehen wir auch gleich die übernächste Technologie an. Jetzt schauen wir gleich mal, dass wir auch bei autonomen Fahren ganz vorne mitspielen werden.
Also nochmal zusammengefasst, oder wenn ich Sie richtig verstehe, Sie sind also klar gegen ein Aus- oder Aufweichen der Flottenwerte aus vom Verbrenner aus.
Ja, ich finde, eine Industrie, die jetzt sagt, wir schaffen es nicht in 10 Jahren, unseren Markt hier so entwickelt zu haben, dass die Menschen aus freien Stücken diese Autos kaufen, weil sie günstig, weil sie attraktiv sind. Das ist doch eine Branche, die sich schon aufgegeben hat. Und man läuft wirklich Gefahr, hier eine Branche am Ende zu haben, die ein ähnliches Schicksal erleidet, wie wir das bei Nokia oder bei Kodak erlebt haben. Die einen waren gut in Tastentelefonen, kein Mensch benutzt sowas heute noch. Die anderen haben Filme produziert für Kameras, kein Mensch fotografiert heutzutage noch so. Wirklich großartige Unternehmen, die sich aber selbst überflüssig gemacht haben, weil sie nicht erkannt haben, was die Zeichen der Zeit sind. Da würde ich unserer Industrie mehr zutrauen, das sollten sie unter Beweis stellen.
Aber Frau Schnitzer, so volkswirtschaftlich gedacht oder was das Schicksal von den Beschäftigten angeht, wäre eine sanfte Landung nicht doch besser? Ich meine, jedem ist ja klar, dass es am Ende auf E-Autos hinausläuft, aber vielleicht nicht so schnell.
Wir sehen doch, dass die Menschen gebraucht werden, auch in anderen Bereichen. Und diese sanfte Landung kann man innerhalb der nächsten 10 Jahre hinkriegen. Wir haben ja noch lange Zeit. Und man wird auch noch Verbrennerautos in anderen Regionen der Welt verkaufen können. Insofern sehe ich gar nicht, dass das ein so großes Problem sein muss.
Also nochmal zusammengefasst, die deutsche Autoindustrie soll sich anstrengen und sich nur auf E-Autos fokussieren?
Für den europäischen Markt in der Tat. Das ist die Zukunft. Und die Elektroautos aus China aus dem Markt hier rauszuhalten mit Zöllen, heißt doch nur, wir bauen hier eine Mauer und halten fest an unseren alten Modellen. Das kann doch nicht der Sinn der Sache sein.
Sie haben China erwähnt. China ist bei E-Autos davongeeilt, bei Batteriezellen und hat ein fast Monopol auf wichtige Rohstoffe. Wie will man diesen Wettbewerb überhaupt noch gewinnen?
Indem man sich reinhängt und genau in diesen Bereichen aufholt. Man hat das doch sehenden Auges gar nicht erst angefangen, weil man dachte, da gibt es nicht viel zu gewinnen.
Aber können wir den Wettbewerb noch aufholen? Das ist ja die Frage.
Ja. Wir müssen natürlich genau diese Art von Fabriken auch zu uns nach Europa holen und müssen an der Stelle von China lernen. Die haben es uns vorgemacht, die haben früher von unseren Produkten, von unseren Produktionsmöglichkeiten gelernt. An der Stelle müssen wir es jetzt gerade umdrehen und wiederum auch von denen lernen. Aber das einfach kampflos aufzugeben, das bedeutet, dass wir wirklich die Automobilbranche insgesamt aufgeben. Denn selbst wenn wir aktuell bei Verbrennern so gut sind, das ist eine Technologie, die eben keine Zukunft hat, keine langfristige Zukunft. Wir waren vielleicht auch mal sehr gut in Pferdekutschen und werden die aber in Zukunft nicht mehr produzieren, weil keiner mehr heutzutage Pferdekutschen braucht. Das wird auch beim Verbrenner irgendwann so sein.
Sagt die Professorin und Vorsitzende des Sachverständigenrats Monika Schnitzer. Der amerikanische Autobauer Ford will, um im Bild zu bleiben, sozusagen wieder zurück zu den Pferdekutschen. Denn Ford macht einen radikalen Kurswechsel, stellt gleich mehrere Strommodelle ein, schreibt fast 20 Milliarden Dollar ab und setzt wieder auf Verbrenner. Das liegt an der fossilen Wende unter US-Präsident Trump, Angela Göpfert.
Radikaler Kurswechsel bei Ford. Der US-Autobauer fährt sein Elektroautogeschäft deutlich zurück und setzt künftig wieder stärker auf Verbrenner und Hybride. Der Grund sind hohe Verluste. Quartal für Quartal hat Ford mit E-Autos rote Zahlen geschrieben. Jetzt zieht der Konzern die Reißleine und nimmt dafür eine Abschreibung von knapp 20 Milliarden Dollar in Kauf. Praktisch die komplette zweite Generation von Elektroautos wird gestrichen. Betroffen ist auch die voll elektrische Version des großen Pickups F-150. Stattdessen will Ford künftig auf kleinere, günstigere E-Autos setzen. Vor allem aber sollen wieder mehr Benziner- und Hybridmodelle gebaut werden. Das verspreche höhere Renditen, heißt es aus dem Management. Ein weiterer Faktor: In den USA ist der Absatz von Elektroautos zuletzt massiv eingebrochen, nachdem die Trump-Regierung eine staatliche Kaufprämie gestrichen hatte. Ford-Chef Jim Farley betont zwar, dass er nicht der einzige Grund für den Kurswechsel gewesen, habe aber eine Rolle gespielt. Für Beschäftigte und Aktionäre ist der Strategiewechsel unterm Strich positiv. Zwar gibt es kurzfristig Stellenabbau in einem Batteriewerk, langfristig sollen aber tausende neue Jobs entstehen. Auch die Gewinnprognose wurde angehoben. An der Börse kommt das gut an. Die Ford-Aktie legte nachbörslich um über 2% zu. Seit Jahresbeginn liegt sie bereits rund 40% im Plus.
In Europa will Ford weitere Kooperationen eingehen bei E-Autos. So kommt beim in Köln gebauten Explorer VW-Technik zum Einsatz. Es klafft eine Verdienstlücke zwischen Männern und Frauen, auch bei vergleichbarer Tätigkeit. Und diese Lücke, die wird einfach nicht kleiner. Alexander Schmidt dazu.
Frauen haben in diesem Jahr pro Stunde im Schnitt 16% weniger verdient als Männer. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilt, blieb der Gehaltsunterschied, der sogenannte Gender Pay Gap, damit unverändert. Nach Berechnungen der Statistiker erhielten Frauen einen Bruttostundenlohn von 22,81 Euro. Männer bekamen mit 27,05 Euro gut 4 Euro mehr. Der Unterschied ist in Ostdeutschland deutlich kleiner. Hier lag er bei 5%, im Westen dagegen bei 17%. Auch im öffentlichen Dienst waren die Gehaltsunterschiede zwischen Frauen und Männern geringer als in der Privatwirtschaft. Die Gründe für die unterschiedliche Bezahlung: Männer arbeiten oft in besser bezahlten technischen oder Industriejobs, Frauen häufiger in schlechter vergüteten sozialen und Dienstleistungsberufen. Hinzu kommt, dass Frauen deutlich häufiger in Teilzeit- oder Minijobs arbeiten, was den Stundenlohn, die Aufstiegschancen und spätere Gehaltsentwicklung drückt. Frauen unterbrechen auch häufiger ihre Beschäftigung, weil sie sich um Kinder oder Angehörige kümmern. Die Statistiker haben sich auch angeschaut, wie Männer und Frauen mit vergleichbarer Tätigkeit, Qualifikation und Biografie bezahlt werden. Hier lag der Unterschied in diesem Jahr bei 6%. Das ist ebenfalls unverändert.
Die schwierigen Verhandlungen über das Mercosur-Abkommen sind auch Thema in den Zeitungskommentaren.
Die FAZ kommentiert: Die Regierung in Paris fordert Nachbesserungen, um ihre protestfreudigen Bauern vor vermeintlich unfairer Konkurrenz aus Südamerika zu schützen. Als hätte die EU in den vergangenen Jahren und Monaten nicht immer wieder nachverhandelt und nachgebessert, um diesem Anliegen gerecht zu werden. Nur um jedes Mal anschließend aus Paris zu hören, es reiche leider immer noch nicht. Die Pariser Verzögerungsstrategie schadet der Wirtschaft in der EU. Die Geschäftsmöglichkeiten, die das Abkommen bietet, wären für die Industrie ein Segen. Sie ist auch geopolitisch grob fahrlässig. Paris verschafft Chinesen und Amerikanern Raum in Südamerika, um sich Einfluss, Rohstoffe und Geschäfte zu sichern. Die Süddeutsche Zeitung hält fest: Dieses Abkommen ist mehr als ein Freihandelsvertrag. Es ist das größte seiner Art, das die EU je fertig verhandelt hat. Es schüfe einen gemeinsamen Markt für 750 Millionen Menschen. Konsumenten in Europa würden genauso profitieren wie europäische Landwirte und Winzer, denen der Export nach Südamerika erleichtert wird. An den Interessen von Rinderzüchtern in Burgund darf das Vorhaben nicht scheitern, sonst kann die EU ihren Anspruch als weltpolitischer Akteur bald ganz begraben. Das Handelsblatt bemerkt: In Südamerika wird das europäische Zögern zu Recht als politische Führungsschwäche der EU interpretiert. Wenn die Europäer nicht einmal jetzt, angesichts von Trumps aggressiver Handelspolitik, eine gemeinsame Linie gegenüber wichtigen Partnerländern finden, diskreditieren sie sich selbst. Außerdem nervt das eurozentristische Auftreten der Europäer und deren immer neue Befindlichkeiten. Denn auch in Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay müssen die Regierungen interne Widerstände überwinden, um einen Konsens für ein Abkommen mit den Europäern zu finden.
Ich danke für Ihr Interesse. Am Mikrofon verabschiedet sich Dorothee Holz.